Herzlich willkommen bei Herzstärke, dem Podcast von Herzschwäche Deutschland e.V. Hier geht es um das Leben mit Herzschwäche, um Erfahrungen, Fragen, medizinische Einordnung und um das, was Betroffenen und Angehörigen im Alltag helfen kann. Ich freue mich, dass Sie dabei sind bei dieser Folge. Es ist die Premiere-Folge des neuen Podcasts von Herzschwäche Deutschland e.V. Wir haben hier heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin. Wir haben hier Gabi Meyer. Sie ist zweite Vorsitzende von Herzschwäche Deutschland e.V. Es geht heute um das Thema Schulung nach der Diagnose Herzinsuffizienz, was Betroffene am Anfang wirklich wissen sollten. Gabi, schön, dass du hier heute dabei bist.
Vielen Dank, Matthias. Das freut mich sehr, dass ich heute da sein darf. Denn das Thema ist wirklich sehr wichtig. Denn ich bin wirklich überzeugt, dass wenn Betroffene gut informiert sind, sie nicht nur mit besserer Lebensqualität zu Hause leben können, sondern insgesamt länger leben. Und darum ist diese Folge jetzt, denke ich, sehr wichtig.
Da bin ich vollkommen bei dir. Gabi, fangen wir mal an mit dir, mit deiner Person. Erzähl mal von dir, warum du genau heute die Gesprächspartnerin bist.
Ich war 47 Jahre Krankenschwester. Von diesen 47 Jahren war ich 26 Jahre in der Kardiologie des Klinikums Nürnberg Süd. Ich habe 2009 meine Weiterbildung zum Pflegeexperten Herzinsuffizienz in Essen gemacht und habe danach eben in wechselnder Stundenzahl bis zum Schluss in Vollzeit mich der Schulung und der Education von Patienten gewidmet, damit die eben ihre Krankheit zu Hause managen können. Ich habe also schon sehr viel gehört.
Das denke ich mir. Bleiben wir noch mal kurz bei der Position, zweite Vorsitzende von Herzschwäche Deutschland e.V. Ganz kurz, wie bist du zu dieser Position gekommen?
Ich habe in Nürnberg die erste Selbsthilfegruppe Herzschwäche gegründet. Wenn man bedenkt, dass es über 4 Millionen Betroffene gibt, hat mich das erschüttert, dass das die erste Selbsthilfegruppe war. Und ich hatte das Glück, dass da viele wirklich engagierte Menschen drin waren, die irgendwann gesagt haben, wir möchten nicht nur drüber reden, wir möchten was bewirken. Und wenn wir was bewirken möchten, dann brauchen wir Geld. Und Geld kriegen wir nur, wenn wir ein Verein sind. Entsprechend ist aus dieser Selbsthilfegruppe der Verein erst Herzschwäche Franken, später Herzschwäche Deutschland entstanden. Und der Leiter der Selbsthilfegruppe, der Herr Klausnitzer, hat sich bereit erklärt, der Leiter des Vereins zu sein. Und ich habe eben dann gesagt, jawohl, dann mache ich die zweite Vorsitzende. Wir haben mit 8 Leuten angefangen, also da war für jeden ein Posten drin.
Okay. Das ist tatsächlich spannend, weil ich erkenne ja Herzschwäche Deutschland e.V. Doch seit einigen Jahren ganz gut und macht halt wirklich echt eine tolle Arbeit. Das muss man tatsächlich sagen. Aber da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal dann dazu. Lass uns mal für unsere Hörer mal anfangen mit was ganz Grundlegendem. Wir haben eine Erkrankung und eigentlich zwei Begriffe, die einem immer wieder begegnen. Wir haben einmal den Begriff Herzschwäche, was auch der Name des Vereins ist, aber auch der Begriff Herzinsuffizienz. Erzähl mal für gerade auch vielleicht als kleiner Glossar für den Podcast jetzt die beiden Begrifflichkeiten, weil die werden ja in den nächsten Minuten dann tatsächlich doch beide wahrscheinlich ab und an fallen.
Mit Herzschwäche und Herzinsuffizienz ist im Prinzip die gleiche Erkrankung bzw. das gleiche Krankheitssyndrom genannt. Herzschwäche ist der deutsche Begriff, mit dem hoffentlich jeder was anfangen kann. Und Herzinsuffizienz ist der Fachbegriff. Also in Arztbriefen, in Praxen wird Ihnen wahrscheinlich immer wieder mal gesagt, Sie haben eine Herzinsuffizienz. Also dann haben Sie nicht zwei Erkrankungen, sondern es ist eben nur der Fachbegriff für Herzschwäche.
Okay, dann hätten wir schon mal das eingeordnet. Vielen lieben Dank. Fangen wir mal mit dem Thema an. Und zwar, ist gerade gesagt, wir werden immer wieder auch auf den Verein Herzschwäche Deutschland e.V. kommen, weil einfach das Thema, um was es heute geht, ganz eng mit dem Verein zusammenhängt. Steigen wir mal ganz, ganz nüchtern in das Thema ein, nämlich wie geht's los? Geht so los, dass ich vom Arzt komme und habe die Diagnose Herzschwäche. So, eine Diagnose, die schon alleine der Begriff selbst hat, welche schon mal irgendwo einen wahrscheinlich sehr zum Nachdenken bringt. Aber auch dann, man weiß alleine mit diesem Begriff, dass sich das Leben verändern wird. Was passiert mit dem Betroffenen, wenn er vom Arzt kommt, als allererstes? Er wird vermutlich medikamentös eingestellt. Aber was sind die Themen, die ihn eigentlich dann erstmal am meisten interessieren? Da hast du bestimmt viele Einblicke.
Das Problem ist, dass die Patienten, die die neue Diagnose bekommen, meistens mit einem schönen Rezept nach Hause gehen, mit einem Folgetermin, aber ansonsten keine Instruktion bekommen, wie es zu Hause weitergeht. Und das ist das große Problem. Bei anderen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel die Zuckerkrankheit, da kriegt man natürlich eine Einweisung, was darf ich essen, wie erkenne ich über Unterzucker, wann muss ich reagieren, wie muss ich reagieren, wann wird es gefährlich. Herzschwäche ist auch eine chronische Erkrankung und das, was ich so gehört habe, gerade aus den Praxen, kommt eigentlich überhaupt keine Einweisung. Wenn man Glück hat, dann kommt noch, trinken Sie nicht so viel, gehen Sie jeden Tag auf die Waage und das war's dann. Aber damit können Patienten oft sehr wenig anfangen. Was ist denn nicht viel trinken und warum soll ich jetzt auf jeden Tag auf die Waage? Ich esse doch gar nicht so viel. Und das ist genau das, wo so dazu führt, dass die Patienten so weitermachen wie davor. Und dann kann es eben passieren, dass sich Wasser einlagert und jede Wassereinlagerung ist ein Sargnagel. Das ist eine Verschlechterung. Das zeigt, dass das Herz überlastet war und führt dann dazu, dass also bei vielen Dekompensationen, so nennen wir das, wenn Wasser eingelagert wird, das Herz schlechter wird. Und eigentlich sollte doch klar sein, dass man das verhindern will. Und verhindern kann ich es eigentlich nur, wenn der Patient informiert ist. Was kann ich noch essen und trinken? Wie erkenne ich, dass es schlechter wird? Wann muss ich reagieren? Wie muss ich reagieren? Und ich finde, diese Information braucht jeder Patient. Aber auch wenn es uns das Ausland vormacht, in Deutschland ist das ein Stiefkind.
Okay, könnte ich es so verstehen? Bei mir war es damals der Herzinfarkt und durch diese Episode war dann die Reha angeordnet. Bei Herzschwäche ist es eine Diagnose, da gibt es keine Episode, da gibt es keinen Vorfall. Das heißt also, man würde alleine jetzt durch die Diagnose Herzschwäche nicht in eine Reha akut eingewiesen werden. Sowas gibt es nicht.
Das gibt's nicht. Es ist im Prinzip eigentlich egal, wodurch diese Herzschwäche entstanden ist. Es gibt ja viele verschiedene Arten, wo es entstehen kann, von Entzündungen über langjährig Hochdruck, Drogen oder eben auch Herzinfarkt. Es ist eigentlich ziemlich egal, wodurch es entstanden ist. Wichtig ist, dass die Behandlung für denjenigen, der die Herzschwäche hat, eigentlich immer gleich ist, weil das immer nach den Leitlinien des ESC geht.
Es
Und
gibt Leitlinien, kurz gefragt. Es gibt Leitlinien für die Herzschwäche.
ganz genau. Es gibt den ESC, damit meine ich jetzt also nicht den European Song Contest, sondern ich meine die European Society of Cardiology. Da setzen sich eben die Koryphäen in Europa zusammen und sichten, welche Studien gibt es. Und wenn da gut gemachte Studien sind, dann kommt zum Schluss eine 1A-Empfehlung raus, was man machen soll, damit der Patient eben besser und länger lebt. Und das gilt eigentlich für ziemlich alles, angefangen von welche Medikamente er nehmen soll, welche Untersuchungen er braucht, ob er einen Schrittmacher braucht. Und da steht unter anderem aber auch drin, dass der Patient von einem interdisziplinären Team betreut werden soll, damit er eben seine Symptome interpretieren kann, die Diuretika flexibel anpassen kann, dass er weiß, dass Sport für ihn gut ist, dass er die Medikamente kennt. Da wird vom Patienten eigentlich sehr viel gefordert. Ja, nur woher soll er das alles wissen?
Genau, und darüber sprechen wir nämlich heute, weil das ist nämlich, glaube ich, genau das Thema. Und auch da darf man, glaube ich, nicht alle Ärzte über einen Kamm scheren. Ich vermute mal, da gibt es gute Ärzte, die auch vielleicht die Informationen dann weiterreichen und sagen, hier, heute hast du von uns die Medikamente, du bist gut eingestellt, du hast deine Medikamente von uns verschrieben bekommen und du könntest deine Informationen dir zum Beispiel von Herzschwäche Deutschland holen. Aber das ist jetzt keine Vorgabe. Also es gibt letztendlich, wenn es für den Patienten nicht gut läuft, ist er da völlig auf sich gestellt.
Leider, ja.
Okay. Ist ja auch sportlich irgendwie, ne? Also nochmal die Frage zu dem Thema, wir sind ja auch in der Geschichte drin mit anderen Erkrankungen, zum Beispiel, wenn man es jetzt vergleicht mit der Diagnose Diabetes, da gibt es diese Diabetesberater. Bei Herzschwäche habe ich jetzt den Begriff gelernt, da gibt es diese HI-Nurses. Dazu würdest du dich zählen.
HI-Nurse bedeutet eigentlich nur Herzinsuffizienzschwester. Und in Deutschland wird also ausgebildet in Würzburg. Da nennen die sich auch Herzinsuffizienzschwester. In Essen hat man den Begriff gewählt, Pflegeexperte für Menschen mit Herzschwäche. Ist halt ein bisschen sperrig, aber ist halt in Deutsch dafür mal. Und man hat gerade am Anfang auch wirklich ein internationales Zertifikat bekommen, weil die Ausbildung ist wie im Ausland und ich darf mich also wirklich Herzinsuffizienz, Schwester, also Heart Failure Nurse nennen.
Ja, dann sind wir ja im Prinzip genau bei dem Titel von dieser heutigen Folge. Ich lese nochmal vor: Schulung nach der Diagnose Herzinsuffizienz, was Betroffene am Anfang wirklich wissen sollten. Da steigen wir auch gleich ein. Wir werden wahrscheinlich jetzt nicht eine komplette Schulung hier in dem Podcast einmal durchspielen, aber wir reißen einfach mal die Themen an, die jemand mit der Diagnose Herzschwäche, Herzinsuffizienz wissen sollte. Fang doch mal an. Wir haben jetzt festgestellt, der Patient muss sich quasi selbst proaktiv darum kümmern, dass er an diese Information, an so eine Schulung, bleiben wir mal bei dem Begriff, an so eine Schulung kommt. Ganz kurz erklärt, er kommt da an so eine Schulung, zum Beispiel über die Informationen von der Website von Herzschwäche Deutschland e.V.
Genau. Oder er ist im Krankenhaus, weil er gerade eben Wasser eingelagert hatte und sie haben Glück, dass da eine Herzinsuffizienzschwester da ist und diese Schulung macht. Aber da ist das Kind natürlich schon das erste Mal im Brunnen gefallen. Im
Okay.
Prinzip ist es eigentlich gar nicht so schwer, weil es ist wie bei den Diabetikern. Man muss einfach sagen, wie erkenne ich, dass es in die falsche Richtung geht? Und da gibt es bei der Herzschwäche eben die Möglichkeit, einfach auf die Waage zu gehen. Tut schon mal nicht weh. Weil wenn man Wasser einlagert, dann wiegt dieses Wasser ja. Das heißt, es geht das Gewicht plötzlich nach oben. Und dann, wenn ich merke, hoppla, da stimmt was nicht, mein Gewicht geht nach oben, dann muss ich erst einmal noch schauen, naja, wann vielleicht Feiertage? Weihnachten, Ostern, Hochzeit, irgendwas, weil ich meine, zunehmend durch Essen kann man natürlich trotzdem. Aber wenn ich dann mal sag, ich schaue mir mal die Beine an und schaue, ob die dicker sind. Und wenn ich da drauf drücke, dann bleibt so eine Delle die ganze Zeit. Oder wenn manche Leute dann einfach nicht mehr flach liegen können. Es ist nämlich ganz unterschiedlich. Wenn die rechte Seite mehr betroffen ist, dann lagert sich das Wasser eher in den Beinen ein. Und wenn die linke Seite mehr betroffen ist, dann lagert sich Wasser eher in der Lunge ein. Das heißt, man kann beides haben, muss aber nicht. Ich kann im Bett liegen, überhaupt keine Luft mehr kriegen. Da erzählen mir die Patienten oft, ich habe 3 Tage im Sessel geschlafen, weil ich mich nicht mehr hinlegen konnte, weil ich keine Luft bekommen habe. Dafür habe ich aber trotzdem schlanke Beine. Also man muss sich das schon selber erst einmal gut anschauen. Und wenn man das das erste Mal hatte, dann kennt man die Symptome auch. Aber so weit wollen wir es ja gar nicht kommen lassen. Also wenn der Patient jeden Tag auf die Waage geht, merkt, das Gewicht geht nach oben, dann muss ich nachschauen, ist es jetzt Wasser? Indem ich eben die Beine anschaue und drüber nachdenke, ob ich heute Nacht wie immer flach geschlafen habe.
Sehr guter Hinweis. Und jetzt aber die Frage, da sprechen wir ja über die Symptome, die vor der Diagnose einem auffallen müssten.
Ja, das ist eben auch so was. Das ist ja oft ein schleichender Prozess. Wenn jetzt das kommt durch langjährigen Bluthochdruck, das ist müde sein, Luftnot, nicht mehr so leistungsfähig. Das wird halt oft dem Alter zugeschoben und nicht einer Erkrankung. Wenn es akut kommt, dann läuten schon eher die Alarmglocken. Aber wenn das so leise sich einschleicht, na ja, ich war halt älter, ich müsste mehr Sport machen, ich bin nicht konditioniert genug. Das ist wirklich leider häufig so, dass dann nicht so ernst genommen wird. Und das ist leider sehr schade. Aber wenn die Patienten, die das jetzt hören oder die Interessierten das hören, man könnte den DHIT-Fragebogen ausfüllen. Der ist auf der Website von Herzschwäche Deutschland. Das sind so gezielte Fragen. Und wenn da ein Punktescore über 20 rauskommt, dann ist die Gefahr, dass Sie Herzschwäche haben, hoch und dann sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen. Das ist was man ganz kostenlos und zu Hause in aller Ruhe machen kann.
Sprechen wir genau über das Thema, um es erst gar nicht zu bekommen. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo wir es schon haben. Verbessere du mich bitte. Man hört dann, es wurde bei der Untersuchung eine Herzleistung von so und so viel Prozent festgestellt. Ich nenne jetzt mal keine Zahl. Oder gibt es irgendwo einen Richtwert, wo man sagt, unter diesen Prozentzahl ist die Erkrankung dann vorhanden?
Ja, gibt's. Man muss dazu sagen, dass eine gesunde Herzauswurfleistung, also das ist das Herz, wenn es sich zusammenzieht und es wirft Blut in den Körper. Jetzt wird das Herz nie ganz leer, dann müsste es ja zusammenklappen, richtig. Also eine gesunde Herzauswurfleistung ist zwischen 55 und 60%. Das heißt, das Herz hat keine 100%. Ich habe schon so oft gehört, ah, mein Herz hat nur 50%. Das ist eine leichte Herzschwäche, aber die Leute denken, oh Gott, es hat nur die halbe Leistung, weil ein Laie eben nicht weiß, dass 55% normal sind. Ganz wichtig, dass man sich da mal ein bisschen damit beschäftigt, weil sonst kriegen die Leute einfach Angst.
Das heißt, alles, was unter 50% ist, würde man dann tatsächlich von einer Herzschwäche sprechen.
Genau, aber diese ganzen Einteilungen, das wäre ein zusätzlicher Podcast. Das ist, wenn dann da drin steht, Hef, Pef, Hefref und so weiter, da müsste man also gezielter drauf eingehen. Das ist eine extra Sendung.
Machen wir beim nächsten Mal. Aber ich finde es halt eben eine sehr spannende Einordnung, weil wenn ich dann von jemandem höre, ich habe eine Herzleistung von 45%, und dann denkst du dir, oh mein Gott, aber jetzt sagst du, das ist ja gar nicht jetzt so sehr weit von zwischen 50 und 60% weg.
Genau.
Ah, spannend, hey. Wieder, also da denkt man, man hat jetzt schon so viel gehört, aber sehr spannend, ja. Gabi, nochmal bleiben wir bei dem Thema des Titels Schulung nach der Diagnose. Das habe ich mit meiner Herzerkrankung. Es gibt eine Prävention, die gibt es als Primärprävention, um erstmal alles so zu tun, damit die Krankheit erst gar nicht mehr damit kommt. Aber es geht auch in den häufigsten Fällen um die Sekundärprävention oder Tertiärprävention. Ist das auch ein Begriff, der einem in dem Zusammenhang begegnet, weil alles, und das ist so ein bisschen meine persönliche Haltung, wie ich das auch für mich so im Kopf sortiere, alles, was mir hilft, um einer Erkrankung leben zu können, hilft mir eigentlich auch, um es erst gar nicht zu bekommen. Also deshalb habe ich die Erfahrung gemacht, man kann Primär- und Sekundärprävention gar nicht immer so sehr genau unterscheiden, aber es gibt natürlich noch mal ganz andere Herausforderungen, wenn die Diagnose gestellt wird. Und es ist bei Herzschwäche, glaube ich, genauso umfangreich, wie das zum Beispiel bei mir mit einem Herzinfarkt war.
Ganz genau. Also ich würde sagen, wichtig ist gerade als, um zu verhindern, dass es schlimmer wird, sondern es soll ja besser werden und es kann besser werden, ist Sport. Aber das wäre auch noch einmal ein extra Termin. Die Medikamente, wir haben inzwischen wirklich wirksame Medikamente, die müssen wir unbedingt mal durchgehen. Aber wichtig ist, dass man verhindert, dass das Herz schlechter wird, indem man eben, wie schon gesagt, diese Dekompressionen verhindert. Das heißt, jeden Tag auf die Waage nachschauen, habe ich irgendwo Wasser? Und wenn dann rauskommt, ja, ich glaube, ich habe Wasser, muss man natürlich reagieren. Das also nur anzuschauen, hilft ja natürlich auch nicht. Das heißt, wenn Sie wirklich über Nacht mehr wie 1 Kilogramm, in 2 Tagen mehr wie, in 3 Tagen mehr wie 2 Kilogramm zunehmen, wenn das so schleichend nach oben geht und man eigentlich gar nicht weiß, dann muss man natürlich drüber nachdenken, was muss ich denn jetzt machen, bevor ich dann, wie du schon sagst, 3 Tage im Sessel sitze und dann ins Krankenhaus muss. Sondern dieses rechtzeitige Gegensteuern, das ist ebenso wichtig. Und Wasser kriegt man natürlich leider nur raus über die Wassertabletten. Das ist nun mal leider so. Und auch ein Hausarzt kann nicht Hand auflegen, anpusten und Wasser ist weg, sondern auch der Hausarzt kann die Tabletten nur erhöhen, die Wassertabletten oder neu ansetzen. Wie schon gesagt, in den Leitlinien steht drin, der Patient soll lernen, seine Diuretika flexibel anzupassen. Das heißt, wenn ich merke, ich habe 2 Kilo zugenommen, meine Beine sind dick oder ich kann dann mal flach liegen, dann kann ich durchaus einmal eine Tablette mehr nehmen und dann schauen, ob es am nächsten Tag wieder gut ist. Das kann ich höchstens 2, 3 Tage machen, dann muss es wieder gut sein, sonst brauche ich unbedingt einen Arzt, weil dann muss man natürlich auch die Blutwerte anschauen. Weil wenn man sehr viel ausschwemmt, schwemmt man leider Mineralien mit aus, unter anderem eben Kalium. Und sowohl zu viel als auch zu wenig Kalium macht Herzrhythmusstörungen. Wenn man zu wenig Kalium hat, kriegt man eben Kalium zum Substituieren. Wenn man zu hohes Kalium hat, gibt es inzwischen auch Tabletten, um dieses Kalium zu binden. Aber das muss vom Hausarzt abgenommen werden.
Da sprechen wir in dem Fall von der Hyperkaliämie, wenn die Werte zu hoch sind.
Es gibt diese Hyperkaliämie, gerade wenn man eben neu diagnostiziert ist. Man fängt ja mit 4 Medikamenten an. Wir nennen das die Fantastic Four. Die können eine Hyperkaliämie machen. Darum ist es eben gut, wenn man am Anfang noch engmaschiger beim Hausarzt und Kardiologen ist, bis man weiß, der verträgt das Ganze. Und um eben solche Sachen auszuschließen, dass das Kalium eben zu hoch oder zu nieder ist und dass man dann entsprechend eben reagieren kann.
Das hat aber der behandelnde Arzt in aller Regel gut im Blick, das Thema. Da muss man jetzt nicht proaktiv informieren oder aufmerksam machen, sondern der Arzt, der einen behandelt, ganz kurz, das ist schon der Kardiologe, über den wir jetzt sprechen. Das ist nicht der Haus.
Ja, der Kardiologe, zu dem kann ich im Prinzip zweimal im Jahr, wenn ich Glück habe. Also hier in Nürnberg ist jetzt das weniger das Problem. Wir haben viele Kardiologen, aber wenn ich irgendwo im ländlichen Bereich bin, kann ich froh sein, wenn ich einmal im Jahr einen Termin kriege. Also der Ansprechpartner ist immer der Hausarzt. Und das ist das Problem, dass viele, die durch die Menagerie gegangen sind mit der Diagnose oder im Krankenhaus waren, irgendwann dann erst einmal nicht mehr wollen. Die wollen jetzt ihre Ruhe, die wollen nicht wieder die Kinder belästigen, die sie zum Arzt fahren müssen, oder die wollen nicht wieder jetzt sich dorthin kämpfen und in einem vollen Wartezimmer sitzen. Und das ist eines der Probleme, dass die Folgebehandlungen oft nicht so ernst genommen werden. Und das ist auch was, was ich gern ans Herz legen möchte, ganz dringend regelmäßig zum Arzt und lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig, wenn es geht.
Wenn es geht. Ja, aber das ist ja genau das, was ich auch kenne. Das ist ja einfach, gerade wenn man vielleicht noch berufstätig ist oder vielleicht im Alter ist, wo man dann tatsächlich Angehörige da wirklich bemühen muss, die einen dann zum Arzt begleiten und kennen wir auch alle, dass man dann nicht immer gleich dann sofort dran kommt. Das sind natürlich alles diese Herausforderungen. Aber das ist auch das, was wir bei dem Thema Herzerkrankung, eigentlich bei allen Erkrankungen allgemein, lernen, wenn es um chronische Dinge geht, es macht einfach Arbeit und es verändert das Leben grundlegend. Das ist halt ganz einfach so.
Ganz genau. Was zum Beispiel auch eine der Sachen ist, wie grundlegend verändern, ist diese Trinkmenge, die da immer wieder auftaucht. Wird Ihnen bestimmt schon mal gesagt worden sein, dass Trinken ist nicht so viel. Ja, was ist ein Trinken nicht so viel, wenn doch in irgendeiner Schmonzette drin steht, man muss mindestens 3 Liter am Tag trinken, ja? Oder wenn der Schwippschwager ihm erzählt hat, dass das ganz wichtig ist, weil sonst die Nieren kaputt gehen. Das stimmt schon, wenn ich zu wenig trinke, aber was ist zu wenig? Also die WHO sagt, die hat vor ein paar Jahren von 1 Liter auf 700 Milliliter runter reduziert, was man täglich braucht. Das heißt, wie kommt man eigentlich auf diese 3 Liter? Das ist für mich völlig aus der Luft gegriffen. Aber für Herzschwächepatienten ist es eben, je schlechter das Herz und je schlechter die Nieren sind, umso weniger kann ich trinken. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, dein Körper ist ein Teich und du hast jetzt da Pumpe, die nicht richtig arbeitet, dann kann ich eben nur so viel zuführen, wie diese Pumpe schafft, oder dieser Teich läuft über. Wenn der Teich überläuft, dann muss ich andere Maßnahmen ergreifen, in unserem Falle eben Wassertabletten nehmen, und die gehen noch mehr auf die Nieren, wie wenn ich eben zu wenig trinke. Es ist nur gar nicht so einfach herauszufinden, wie viel ist die persönliche Trinkmenge. Das ist für jeden wirklich anders. Darum ist es ganz wichtig, einmal aufzuschreiben, wie viel trinke ich wirklich. Alle Flüssigkeiten, einschließlich Kaffee, aber eben auch so Sachen wie Suppen, saftreiches Obst, saftreiches Gemüse, dass man da mal Eis, zum Beispiel auch Joghurt, dass man da mal schaut, wie viel Flüssigkeit nehme ich am Tag wirklich zu mir. Und oft reicht es, die Flüssigkeitszufuhr zu reduzieren, dann brauche ich auch keine Wassertabletten mehr.
Das wäre nämlich jetzt genau die nächste Frage gewesen. Wir sprechen, wenn es um Wassereinlagerungen geht, sprechen wir dann davon, dass das, was man selbst an Wasser zu sich nimmt, durch die Herzleistung nicht so verarbeitet wird. Wie verstehe ich das jetzt genau richtig, bevor ich jetzt mich komplett,
Ja, also im Körper, in den Blutbahnen ist ja ein hoher Anteil an Wasser drin. Also im Blut ist Wasser und die diversen Blutblättchen. Und wenn das Herz geschwächt ist, dann kümmert sich's in erster Linie um die lebenswichtigen Organe Herz, Lunge, Kopf. Und dann staut sich das Blut in den Kreisläufen, eben entweder im Lungenkreislauf oder eben im Beinkreislauf. Und wenn sich das Blut staut, dann drückt dieses Wasser ins Gewebe. Und das ist das Zeichen eben dann, dass das Herz überlastet war. Darum müssen herzkranke Leute auch oft so nachts raus. Ne? Das liegt nicht an den Wassertabletten, die werden ja morgens gegeben, sondern wenn die Patienten nachts schlafen, dann hat das Herz am meisten Leistung. Es muss die Muskeln nicht vermehrt versorgen, es muss das Gehirn nicht vermehrt versorgen, es muss nicht gegen die Schwerkraft arbeiten. Und dann werden die Nieren gut durchblutet. Und wenn die Nieren gut durchblutet ist, dann arbeitet sie besser und dann muss man im Urin ausscheiden. Und ich sage immer lieber nachts das Wasser ausscheiden wie gar nicht.
Vollkommen richtige Aussage von dir, weil das wird auch oftmals so in Gesprächen so bewertet, hey, musst du nachts oft raus? Ja, manchmal ist es ja gar nicht schlecht, dass man oft raus muss, ja, tatsächlich.
Lästig, aber manchmal positiv.
In dem Fall positiv. Gabi, jetzt weiß ich, dass diese ganzen Erkrankungen Arbeit machen. Chronische Erkrankungen in dem ganzen Herz-Kreislauf-Kontext machen irgendwie immer Arbeit. Manchmal ist man aber nicht so fokussiert darauf und denkt sich, ah, nicht schon wieder und jetzt Sport und es ist doch irgendwie gerade so Wintermonate irgendwie ungemütlich. Wenn ich jetzt bei meiner Erkrankung bleibe, bei meiner kardiovaskulären Erkrankung in dem Zusammenhang, dann habe ich das Thema, dass ich natürlich in dieser Sekundärprävention daran arbeiten muss, dass es nicht schlechter wird. Ich war jetzt schon zweimal bei euch zum runden Tisch. Was mich da immer wieder beschäftigt, wo man natürlich auch im gleichen Herz-Kreislauf-Kontext eine Erkrankung hat, bekomme ich aber bei Herzschwäche mit, dass Folgeerkrankungen bei Herzschwäche, so empfinde ich es jetzt subjektiv, nochmal viel heftiger sind als zum Beispiel bei mir bei der kardiovaskulären Erkrankung. Ich habe jetzt viele Leute kennengelernt, die sagen, oftmals kommt man nach einer gewissen Zeit um Diagnosen wie Vorhofflimmern nicht drum herum. Viele haben implantierte Defibrillatoren. Ist das ein Thema oder habe ich das einfach falsch aufgenommen?
Ja, nee, das ist schon völlig richtig, was du da erzählst. Und darum hoffe ich ja auch auf dieses DMP-Programm, das heißt also Disease Management-Programm, wo Herzschwäche-Patienten in dieses Programm aufgenommen werden und dadurch die Möglichkeit haben, wirklich vermehrt Untersuchungen beim Kardiologen zu bekommen und auch Blutuntersuchungen zu bekommen. Denn ja, der Körper ist nun mal ein Uhrwerk. Und wenn ein Rädchen hakt, dann hakt der Rest mit. Und wie das eben so ist, und wenn man dann das übersieht auch noch, dass es da hakt, dann kommt das nächste Rädchen, das kaputt ist. Und dann schaukelt sich das Ganze natürlich hoch. Und darum wäre es schon wirklich ganz, ganz wichtig, regelmäßig unter Kontrolle zu sein und zu kontrollieren, geht es in die richtige Richtung. Weil es kann, wie schon gesagt, auch besser werden. Ich möchte jetzt nicht, dass jeder denkt, es wird immer, immer, immer schlechter. Klar, irgendwann stirbt jeder, aber ich hoffe mal mit 100 Jahren. Ja? Aber durch die Medikamente und durch Sport kann es wirklich auch wieder besser werden, muss man dazu sagen. Aber das ist halt nichts, was man einfach bloß, ich nehme bloß meine Pillen und dann ist gut, sondern Bewegung gehört da eben ganz extrem dazu. Das Herz ist ein Muskel, den kann man trainieren und den muss man dann auch trainieren und dann wird es auch wieder besser.
Es ist ja irgendwie eine tolle Aussicht, ne? Also tatsächlich zu sagen, da gibt es keinen Weg zurück oder es wird immer nur schlechter. Also man kann durchaus mit den richtigen Maßnahmen, da gehört auch natürlich dazu, was ich vorher offen gestanden auch nicht wusste, diese Begrifflichkeit Adhärenz, wie viele Leute eben nicht das befolgen, was ihr Arzt oder auch dann in dem Fall die Herzinsuffizienz-Nurse empfiehlt. Nämlich viele nehmen ihre Medikamente nicht, weil es zu aufwendig ist. Also ich habe die Tage eine Zahl gehört, dass im Schnitt irgendwie 50% der verordneten Medikamente tatsächlich eingenommen werden. Das heißt, die andere Hälfte sagt, ist mir nicht so wichtig. Jetzt wissen wir das alles, das macht Arbeit, man muss die verschreiben lassen, man muss Apotheke. Alleine wenn man, in meinem Fall, ich nehme jeden Tag 11 Medikamente, morgens 3, abends 8. Alleine schon die Organisation, dass die auch tatsächlich in der Medikamentenbox drin sind, das ist einfach Arbeit. Ich denke, dass.
Genau, aber natürlich auch, man muss wissen, wofür sie sind. Nicht nur, dass es Arbeit macht, sondern ich nehme die eigentlich nur, wenn ich überzeugt bin, dass mir die helfen. Aber viele denken ja, das ist alles Gift und das ist auch nur verordnet, weil der letzte Pharmavertreter gerade da war. Nein, das ist wirklich bei allen Medikamenten, die man bei Herzschwäche kriegt, nachgewiesen, dass die eine Wirkung haben auf die Lebensqualität und auf den Lebensendpunkt. Und oft genug haben die natürlich auch Nebenwirkungen, unter anderem zum Beispiel den niederen Blutdruck. Darum sollte man den gerade am Anfang unbedingt eine Zeit lang messen, damit man wissen, wie viel von den Medikamenten man geben darf. Aber ganz wichtig ist, dass nicht hinter jedem Medikament steht Blutdruck, Blutdruck, Blutdruck. Weil wenn ich dann einen niederen Blutdruck habe, dann denkt sich derjenige, ja, warum soll ich denn drei Medikamente nehmen, wenn ich eh schon niederen Blutdruck habe, sondern es ist halt so, dass jedes Medikament was anderes bewirken soll, aber als Nebenwirkung eben oft hat, dass das den Blutdruck senkt. Das wäre mal wirklich ein Podcast für sich. Medikamente sind ganz wichtig und es ist auch ganz wichtig, dass die Leute wissen, was wir damit erreichen wollen, damit sie es auch nehmen.
Sehr guter Hinweis. Bleiben wir dann nochmal bei dem Begriff, den du vorhin ganz kurz genannt hast, den wir dann auch nochmal auflösen. Die Fantastischen Vier. Das ist so, wie ich das jetzt in der Erinnerung habe, diese sogenannte RAS-Therapie.
Unter anderem. Also das sind die Beta-Blocker, das sind die RAS, das ist die SGLT2-Inhibitoren und das ist das Entresto. Ja, fällt mir jetzt gerade der Begriff für
Der allgemeine Begriff.
nicht ein.
Das
Also das sind die vier, mit denen man wirklich inzwischen anfängt, gleichzeitig und sofort. Und da muss man halt dann wirklich schauen, wie verträgt derjenige das und entsprechend anpassen. Wir würden es natürlich gerne immer auf Höchstdosis auftitrieren, was oft recht schwierig ist, weil das eben kontrolliert werden muss. Aber die Studien sind natürlich alle unter Höchstdosis gelaufen und entsprechend hätten wir die Patienten gerne in Höchstdosis. Wenn aber der Blutdruck sehr nieder ist, dann kann ich nicht noch erhöhen diese Medikamente, die als Nebenwirkung Blutdruck senken haben. Und entsprechend ist diese Selbstkontrolle, wie ist mein Blutdruck, wie vertrage ich das Ganze, habe ich irgendwelche anderen Nebenwirkungen und dann kann man darauf reagieren. Generell versucht jeder Arzt, die Medikamente leitliniengerecht zu geben.
Wenn dann aber im individuellen Fall der Patient oder der Körper des Patienten auf irgendeine Medikation irgendwie so nicht so reagiert, wie er reagieren sollte, auch da nochmal vielleicht den Hinweis, dass es dann auch Gegenwirkungen gibt. Wir hatten vorhin das Thema mit den erhöhten Kaliumwerten, die ja zum Teil auch kommen können durch Medikamente, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und auch da gibt es dann dementsprechend dann die Möglichkeiten, wie du es vorhin schon mal kurz angesprochen hast. Also das finde ich halt eben so spannend, weil das ist schöne, den schönen Begriff gesagt, der Körper ist ein Uhrwerk. Und gerade alles, was sich ums Herz dreht, da ist halt wirklich die kleinste Kleinigkeit, die da aus dem Takt kommt, die macht halt echt Riesenprobleme. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn wir nochmal ganz kurz bei dem Begriff bleiben, was du vorhin genannt hast, das BNP-Programm. Wir sind da in einem anderen Kontext vor kurzer Zeit schon mal in das Thema eingestiegen. Aber das auch nochmal in das Verhältnis zu bringen, jetzt zu dem Thema, was wir gerade hier haben, das Thema Schulung nach Diagnose Herzinsuffizienz. Das DMP-Programm, das könnte quasi das Ganze nochmal in einen Rahmen packen, wo ihr mit der Schulung dann quasi besser aufgestellt werdet. Oder wie kann ich das verstehen?
Wenn das DMB-Programm aufgestellt ist, dann wird es ja den Praxen angeboten und die kriegen für jeden Patienten, der in dieses Programm aufgenommen wird, Geld. Und es ist halt das große Problem, darum sind die Schulungen auch noch nicht, weil wir nicht genug ausgebildetes Fachpersonal haben, sondern wegen dem Pflegemangel. Dann tut man sie natürlich lieber ans Bett oder in der Praxis an den Tresen, bevor der ganze Betrieb zusammenbricht. Wenn man jetzt das refinanziert kriegen würde über dieses DMP-Programm, dann, wenn man da damit Geld verdient, dann schaut das Ganze gleich wieder anders aus. Und darum wäre es die Möglichkeit, wenn in diesem DMP-Programm drinsteht, der braucht Schulungen zum Selbstmanagement, der braucht Schulung für die Medikamente, der braucht Schulung zu Sport. Dann könnte man das refinanzieren und dann wird es endlich wahrscheinlich reinkommen, weil das es nötig ist. Das zeigt uns das Ausland, das zeigen die Studien. Warum ist es nicht drin? Weil es eine finanzielle Sache ist. Und mit dem DMB-Programm hoffe ich, dass es eben so attraktiv wird, dass endlich diese Schulungen kommen.
Genau, und da ist so ein bisschen die eigene Wahrnehmung, wo ich manchmal mich selbst auch erwische, wo ich mir denke, was nichts kostet, ist auch nichts. Ja, und wenn das Ganze tatsächlich auch diese Bedeutung bekommen würde, dass es halt auch vergütet wird, vermute ich, dass es auch dann der Patient wahrscheinlich erstmal auch anders aufnehmen würde. Wobei, so wie du das heute erzählt und vor allen Dingen, wie du für das Thema brennst, das ist ja super spannend. Aber wir haben ja gerade in den letzten Minuten genau das gehört, erlebt, was in so einer Schulung stattfindet. Natürlich dann individuell auf jeden Patienten zugeschnitten. Ist das richtig?
Ganz genau. Ja. Also ich hoffe, dass sich da noch sehr viel ändert, dass sich da noch auch, je mehr natürlich der Fokus drauf liegt, je mehr Patienten wissen, ich bräuchte eigentlich eine Schulung. Kein Patient, der im Krankenhaus diagnostiziert wird, Diabetes und zwei Insulinpens in die Hand gedrückt kriegt, geht einfach nach Hause, sondern er sagt, ich muss erst einmal wissen, wie ich mit dem Ganzen umgehen muss. Patienten, die Herzschwäche diagnostiziert bekommen, die fragen, wann ist der Arztbrief fertig? Und das ist natürlich sehr viel verlangt, weil wenn ich nicht weiß, dass ich das brauche, kann ich es natürlich nicht einfordern. Und darum hoffe ich auf sowas wie unseren Podcast heute, dass die Menschen mehr darauf aufmerksam gemacht werden, wenn ich diese Schulung habe, wenn ich weiß, wie erkenne ich, dass es schlechter wird, wie muss ich reagieren, wann wird es eng, dann kann ich besser daheim leben, dann wird es irgendwann als Selbstverständlichkeit mit Sicherheit auch eingefordert.
Du zwei Dinge mal verglichen. Du sagst vorhin, der Herzschwächepatient ist quasi aufgefordert, seine Wassertabletten selbst im Notfall zu dosieren. Das wäre bei mir mit meiner koronaren Herzerkrankung, wäre das ja die Hölle für jeden Kardiologen, wenn ich selbst an meiner Medikation rumbasteln würde. Schon alleine das ist ja schon mal die Schulung notwendig und wert, dass die Leute wissen, was sie da dürfen. Und vor allen Dingen, wie du es vorhin kurz angesprochen hast, ja maximal 2, 3 Tage. Und wenn da nichts passiert ist, dann muss man ja sowieso zum Arzt. Aber diese Dinge, ja, wenn da nicht der behandelnde Kardiologe wirklich so viel Lust hat, es dem Patienten beizubringen, wenn der es nicht macht, macht es keiner.
So ist es.
Oder ihr.
Oder wir. Wobei wir natürlich auch in einer Grauzone sind. Eigentlich dürfen wir die Medikamente nicht anpassen. Als Krankenschwester dürfe ich das nicht. Andererseits kann er auch nicht dauernd zum Hausarzt, weil wenn er zweimal im Quartal hingeht, ist er unrentabel. Also ist die einzige Möglichkeit, dass der Patient es selber lernt. Und das ist wirklich so. Ich kenne viele Patienten, die, wenn er mal auf einer Feier waren und dann ist halt da wegen mehr getrunken worden, naja gut, dann nehme ich mal am nächsten Tag eine halbe Wassertablette mehr. Die kennen sich, das reicht und dann ist gut. Wie schon gesagt, auch Ärzte können nichts anderes tun, wenn zu viel Wasser da ist. Es geht nur über diese Medikamente raus. Man kann es nicht einfach anzapfen.
Wahnsinnig viel gelernt heute in den letzten Minuten. Trotzdem würde ich gerne noch mal die letzten Minuten Zeit nutzen, vielleicht auch im Vorgriff auf wirklich eine Folge zu dem Thema Sport bei Herzinsuffizienz. Jetzt wissen wir, wir haben gerade auch viel ältere Herrschaften, die an dieser Erkrankung leiden. Das ist natürlich alles immer sehr pauschal, wenn man sagt, mach mal Sport. Wenn ich mal rein hypothetisch, mal als 75-Jähriger mit der Diagnose Herzinsuffizienz, du mir mal eine Empfehlung geben würdest, was wäre denn für mich ein passender Sport, wenn ich sage, nochmal als Hintergrund, ich habe ein normales Gewicht. Was wäre so die erste Idee, die du mir empfehlen würdest?
Die erste Idee wäre, dass er gar nicht Sport machen muss, sondern einfach nur mehr Bewegung. Und spazieren gehen ist das allererste. Oder wenn Sie einen Garten haben, Gartenarbeit. Wenn es mir zu viel wird, einfach im Liegestuhl liegen, meine Arbeit anschauen, die ich noch machen muss. Und wenn es mir wieder gut geht, wieder weitermachen. Das Wichtige ist, dass die Patienten lernen müssen, sich einzuschätzen. Wenn die keine Luft mehr kriegen, bei Frauen ist das nicht so schlimm, die gehen eh meistens zu zweit und die unterhalten sich. Also wenn sie sich nicht mehr unterhalten können, dann muss man langsamer tun. Männer brauchen oft eher dann mal so eine Uhr, damit die merken, wie hoch ist mein Puls. Hilft natürlich auch nur, wenn ich davor eine sportmedizinische Untersuchung mache. Aber generell hat jede Studie belegt, dass egal in welchem Ausmaß ich Bewegung zusätzlich mache, ich das Herz damit trainiere. Natürlich, je mehr ich das mache, umso schneller wird es besser. Aber da gibt es eben die Quickie-Studie. Die bedeutet, dass also, wenn ich am Wochenende 10 Minuten Training mache, dann hat es schon eine Auswirkung aufs Herz. Also drum Bewegung A und O. Und ich habe das so oft schon gehört. Ich weiß nicht, ob du den Nick Hartthorn kennst. Das ist der Leiter von Pumping Marvelous in England. Der Nick hat nach einer verschleppten Herz, nach einer verschleppten Grippe eben eine ganz schlechte Herzauswurfleistung gehabt. Und da haben dann die gesagt, jetzt this time, setz dich auf das Sofa und wartest, dass du Spenderherz kriegst. Und der hat zu seiner Heartfailure-Nurse gesagt, Mensch, Angela, es muss doch noch was anders gehen. Und die hat gesagt, ja, Bewegung und die Medikamente. Und der Nick hat erzählt, er hat wirklich angefangen, um den Couchtisch rumzulaufen. Um den Couchtisch rumlaufen, ausruhen. Um den Couchtisch rumlaufen, ausruhen. Er war schon froh, als er bis zur Toilette gekommen ist. Nach 6 Jahren war das Herz wieder in einer normalen Herzauswurfleistung.
Ach echt? Wie alt war er ungefähr?
36.
Okay, Wahnsinn, ne?
Also auch die Niederlande. Ich habe ja in den Niederlanden hospitiert, in Groningen. Wenn da die Herzauswurfleistung recht schlecht wird und der Patient bei seiner Heartfailure sagt, ich traue mich nicht mehr Fahrrad fahren, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, dann dürfen die eine Reha verordnen. Das geht in Deutschland leider nicht, da braucht man Reha-Indikation. Und dann gehen die wirklich 12 Wochen ambulant auf Reha und danach ist das Herz wieder so viel besser, dass die würde im normalen Alltag zurechtkommen. Also die Beweislage ist ganz, ganz extrem. Also da gibt es wirklich ganz gute, ganz viele Studien, die belegen, dass Bewegung das Herz stärkt. Müsste man mal drüber reden, welchen Sport man machen sollte, welchen man nicht machen sollte, wo man aufhören soll. Ganz wichtige Sachen.
Spannend. Machen wir tatsächlich eine Folge daraus. Ich finde es sehr interessant. Wir müssen eh noch weiter reden bei der nächsten Gelegenheit. Da fielen auch heute noch mal Begriffe wie HFrEF und HFpEF und was auch immer man da in dem ganzen Zusammenhang hört und dann denkt, ist das für mich wichtig, da jetzt gar nicht in die Einzelthemen zu gehen. Wir sind keine Ärzte, sondern einfach nur ein bisschen die Menschen darüber zu informieren, wo sie genauer hinhorchen sollten.
Also ich denke, Themen gehen so schnell nicht aus, weil das ist das, was man in den Selbsthilfegruppen immer wieder hört, dass da viel Information fehlt zum Thema Reisen, zum Thema Sexualität, Psyche, Ernährung. Ich denke, da ploppen die Fragen nur so auf und es wäre sehr schön, wenn man den Leuten irgendwas an die Hand geben kann und nicht an die Wand.
Ja, sehr, sehr schön. Gabi, wir kommen zum Ende. Es ist super spannend. Es ist ein Thema, das, wie du es vorhin schon genannt hast, die Zahl, das ganz viele Menschen betrifft. Und es werden halt leider noch mehr dazukommen. Und denen eine Orientierung zu geben, dafür sind wir in dieser Podcast-Reihe da.
Wunderbar.
Ganz lieben Dank dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Lieben Dank für deine Zeit. Und wir werden uns an der Stelle garantiert hier wieder hören.
Wunderbar, das freut mich. Dankeschön.
Bis bald, ciao.
Bis
Tschüss.
bald. Ciao.